Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute den Lodi da vom Sound Money Bitcoin-Podcast, Daniel Tröster. Er kommt aus der Bankenszene, er kennt sich gut aus mit Geldpolitik. Was läuft so in den Banken? Sind die Menschen jetzt mal offen für Bitcoin? Aber keine Sorge, es wird auch ganz, ganz tief reingegangen in die Zukunft. Wo geht der Bitcoin-Preis hin? Lodi glaubt, über 200.000 Dollar ist möglich, aber auch da bleiben wir nicht stehen, sondern wir machen uns große Sorgen darüber, wie es in Europa weitergeht und kann Bitcoin da helfen? Wir glauben ja, wir sind extrem bullish, wir glauben beide inzwischen, dass Bitcoin nicht mehr aufzuhalten ist und wir sprechen darüber, was das für enorme Konsequenzen hat in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wo wir uns da wirklich Dinge reparieren können, die jetzt seit langem schon kaputt sind, wo das Kaputtsein sozusagen wirklich negative Konsequenzen gebracht hat, warum Bitcoin und die Bitcoin-Community in Deutschland so groß sind und so powerful sind, aber auch was eben noch getan werden muss, was wir alle beitragen können dazu, dass das Ganze in eine positive Richtung geht und eben nicht in die derzeit von vielen Seiten eingeschlagene negative Richtung. Es gibt auch den ein oder anderen Rant über meine Unzufriedenheit mit EU-Europa. Das kommt immer wieder vor in diesen Tagen rund um die Europawahl. Es ist nun einfach so, dass man da auch mal was sagen muss. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und wenn es euch so geht, dass ihr sagt, hey, dieses Bitcoin-Ding, da bin ich jetzt noch ein bisschen bullischer als vorher, dann habe ich zwei Dinge, die ich unbedingt loswerden möchte. Erstens, not your keys, not your coin. Holt euch die Bitbox O2 mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr 5%. Und wo holt man sich Bitcoin? Natürlich bei Coinfinity mit dem Code, was Bitcoin bringt. In einem Wort spart man da 21% in den ersten 6 Monaten. Das gilt auch für Bestandskunden. Und jetzt geht's los mit der Folge mit dem Lodi. Herzlich willkommen, Lodi, Daniel Tröster mit Passnamen. Servus.
Hi Nico, danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du gekommen bist. Wir haben schon eine Folge rausgebracht und eine Folge aufgenommen in Plochingen im Oktober 2023, die nie erschienen ist. Dafür möchte ich mich gerne entschuldigen. Die ist tatsächlich nie erschienen, weil ich es einfach vergessen habe zu bringen.
Schon wieder nichts passiert, Nico. Gell?
Da ist gar nichts passiert. Da haben wir eine sehr interessante Folge über den digitalen Euro aufgenommen. Aber nicht abschalten jetzt, weil ich habe dem Lodi gerade gesagt, ich kann nicht über den digitalen Euro reden. Zumindest nicht gleich am Anfang. Wir reden über Bitcoin in Deutschland. Du bist im Bankensektor tätig.
Richtig, seit bald 17 Jahren in der traditionellen Finanzwelt sozusagen. Und das vermischt sich immer mehr mit Bitcoin oder, Achtung, böses Wort, Krypto in der Bankenwelt, dass ich da so ein bisschen daheim bin in beiden Welten, ja.
Und du machst den Sound Money Bitcoin Podcast, den ich auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen kann, die heute zuhören und zuschauen, weil du bringst da wirklich also einiges an Insiderwissen mit, das vielleicht auch vielen in der Bitcoin-Bubble auch fehlt.
Also erstmal vielen Dank für das Feedback, freut mich natürlich sehr und das ist im Prinzip auch die Richtung, in die ich gehen möchte. Also ich möchte den klassischen Bankern praktisch Bitcoin erklären und den Bitcoinern das Geld- und Finanzsystem, Geldpolitik. Ich komme aus der Payment-Branche, also ein bisschen der Zahlungsverkehr, was mit Lightning natürlich auch spannend ist. Das versuche ich den beiden Seiten jeweils die andere Welt so ein bisschen vorzustellen. Und tatsächlich, ich hatte dich in meinem Podcast auch eingeladen, deshalb kann ich dir die andere Folge, die wir aufgenommen haben, die nicht online ging, gar nicht so übel nehmen, weil du bist der einzige Gast bis heute, dem ich wieder absagen musste, weil ich es einfach zeitlich in der Woche nicht hinbekommen habe. Von dem her, vielleicht auch müssen wir das mal nachholen.
Ich möchte dich jetzt jammern, aber mein Terminkalender ist meistens so voll, dass ich mich über jede Absage freue. hey, cool, dass du in Wien bist. Wir sind jetzt kurz vor Bitcoin im Burgenland, um das jetzt hier kurz time zu stampen.
Ende Mai. Pizza Day.
Am Pizza Day. Wir sitzen zusammen am Pizza Day. Es wird allerdings ein bisschen dauern, bis die Folge rauskommt. Wir reden über Bitcoin in Deutschland, aber eigentlich zuallererst, ich glaube, dass ich dich das nämlich noch nie gefragt habe, deswegen starten wir gleich mal rein. Was ist eigentlich deine persönliche Bitcoin-Story?
Die hat angefangen, ich würde sagen 2014 war das, wie gerade schon angeklungen, ich komme so aus dieser Payment-Branche, also ich komme ursprünglich aus dem Electronic Banking, das heißt ich habe vor allem Firmen und Gewerbekunden betreut im Electronic Banking, also kompletter Zahlungsverkehr, Online-Banking, Kartenzahlungsgeschäft mit Kartenakzeptanz, EC-Geräten und so weiter, das heißt alles, was irgendwie digitaler Zahlungsverkehr war, für mich schon immer irgendwie spannend, also habe dann auch mich viel so ein bisschen mit Startups beschäftigt, Fintechs, hat man damals natürlich viel gesagt und dann war da dieses Bitcoin-Ding und ich dachte, eigentlich hört sich's interessant an und habe tatsächlich 2014 in der Sparkassenfiliale am Sparkassenrechner Bitcoin gekauft. Bei einem Kurs von, es waren etwa 400 Dollar damals, ich glaube ein Viertel Bitcoin habe ich gekauft, habe mich dann nicht mehr damit beschäftigt, weil es gab nur Artikel auf Englisch und alles mega technisch, alles nicht meine Welt. Und dann ein Jahr später habe ich wieder reingeschaut oder bin wieder über irgendeinen Artikel gestoßen, habe gemerkt, oh, das ist ein Plus, alles verkauft. Habe meine 60 Euro Gewinn rausgenommen, habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Dann, ich glaube, es war 2017, kam so ein bisschen da dieser Hype wieder auf, hat man gesehen, oh, plötzlich steht es bei 5.000, 6.000. Habe dann nicht gekauft, also bin nicht reingefomot, vor allem, weil im Fitnessstudio in der Umkleide zwei, drei neben mir sich über Bitcoin unterhalten hatten. Und als Bankkaufmann weiß man, wenn der Friseur über Bitcoin spricht oder über Aktien, dann sollte man eher rausgehen. Und so war es dann ja tatsächlich auch.
Aber du weißt ja nicht, ob das im Fitnessstudio nicht extrem sophisticated Hedge Fund Manager waren.
Den Eindruck hatten sie auf mich in dem Gespräch zumindest nicht. Und tatsächlich sollte ich in dem Moment recht behalten, aber dachte dann danach, und das war dann wahrscheinlich 2018, hey, irgendwie ist es immer noch da. Dann mal wieder gekauft, verkauft, aber wirklich ins Rabbit Hole gefallen bin ich Ende 19, weil ich, das muss ich an der Stelle wahrscheinlich zugeben, ich habe ein bisschen mit Optionsscheinen schon gezockt und gehebelt und was weiß ich. Und da waren mir die Ordergebühren immer zu teuer. Und dann dachte ich, ja, das Kryptozeugs, das wird prozentual abgerechnet. Also ich kann für 100 Euro Bitcoin kaufen, es schwankt entsprechend und ich kann das so ein bisschen die Ordergebühren umgehen. Und dann hatte ich einmal Skin in the Game und dann hat es mich gepackt und nicht mehr losgelassen.
Und bist dann auch quasi in das, was bei dir ganz lustig ist, und das ist ja auch ein Thema, über das wir gut reden können, also du, hab ich es gerade vorher gesagt, du bist so der Social-FOMO-Typ. Also es gibt eigentlich kaum noch Events, wo du nicht dabei bist.
Also mittlerweile gibt es ja so viele Events, da kann man nicht mehr überall dabei sein, aber ich versuche schon, meine Urlaubstage so zu legen, dass ich möglichst viele Events mitnehmen kann, ja.
Macht dir das auch immer noch Spaß? Gibt's Momente, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war sogar bei der ersten Bitcoin-Konferenz in Innsbruck, am vierten Tag, als ich um 3 in der Früh aufs Klo gegangen bin und mir gedacht habe, so, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr über Bitcoin zu reden. Gibt's das bei dir oder bist du da einfach beinhart, ziehst das durch?
Also diese Events, mich machen die total süchtig. Also Meetups sind okay, aber Events sind so 3-4 Tages Meetups sozusagen. Ich reise in der Regel dann ja auch immer schon einen Tag früher an, helfe dann auch gern beim Aufbau oder sowas und bin dann meistens auch wieder froh, wenn ich daheim bin sonntags und den Schlaf nachholen kann, bevor die Woche wieder losgeht. Also mich packt das einfach, aber ich würde auch sagen, also vor allem bei uns in der Stuttgarter Community, ein Meetup ist immer mehr, geht es in Richtung Freunde treffen. Yeah. Man spricht über Bitcoin, man spricht über die Bitcoin-Community, was es Neues gibt, aber es ist nicht mehr dieses von ich komme dort ins Restaurant rein und gehe raus, nur Bitcoin, sondern es ist einfach auch viel, eine gute Zeit haben, Freunde treffen.
Woran liegt das deiner Meinung nach, dass dieses Community-Ding bei Bitcoin so gut funktioniert?
Also bei mir war es so, dass ich eben Ende 2019 mega in dieses Rabbit Hole gefallen bin. Ich saß dann bis unter der Woche teilweise bis um 3 oder 4 nachts am Laptop und habe irgendwelche Videos geguckt. Damals natürlich, so wie die meisten auch, erstmal dann mit Krypto reingestolpert. Dann habe ich irgendwelche Videos über Polygon, Parachains und keine Ahnung was angeguckt, weil es mich so fasziniert hat, diese Welt, und Blockchain löst alle Probleme und so weiter. Und irgendwann landet man dann doch bei Bitcoin und merkt, okay, Bitcoin ist eigentlich das, was Sinn macht, das wirklich ein Problem löst. Und ich war da komplett alleine. Also im Freundeskreis gibt es natürlich ein paar, die ETFs, bisschen Wertpapiere kaufen, einfach so die Investment-Schiene fahren. Mit denen konnte man sich so ein bisschen drüber unterhalten, aber so richtig nachvollziehen konnten die es auch nicht. Und dann war Zitadelle 2021, da haben wir uns auch zum ersten Mal getroffen, glaube ich, war das erste Event, dass ich andere Bitcoiner überhaupt gesehen habe, gesprochen habe. Und das, muss ich im Nachgang sagen, hat definitiv mein Leben persönlich verändert. Jetzt kann man sagen, gut oder schlecht als Außenstehender, aber dieses, ich habe gleichgesinnte Leute, die ähnlich ticken, die sich für die ähnlichen Themen beschäftigen oder begeistern können. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Mehrwert, dieser Austausch mit diesen Leuten. Und deshalb zieht mich es auch immer wieder auf Meetups oder Events.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code, was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet. Es fällt mir auch auf, also es ist jedes Mal faszinierend, wie viele verschiedene Leute es anzieht. Wir haben es auch schon erwähnt, Citadel 21, das stimmt, das war auch mein, ich weiß nicht, kann man sagen, mein erstes, ja wahrscheinlich kann man sagen, mein erstes Bitcoin-Event im Sinne von wirklich deutsche Bitcoin-Maxi-Kultur, nennen wir es mal so. Wir müssen beide zugeben, wir waren das erste Mal dieses Jahr nicht auf der Zitadelle, hast du mir gerade erzählt.
Wir sind dann zum Schluss gekommen und ich spreche es jetzt einfach mal so offen aus, wenn wir beide nicht da waren, war es keine richtige Zitadelle.
Es muss so sein. Es hat mich wirklich, also bei mir war es aus sehr glücklichen familiären Umständen, aber es hat mich trotzdem ein bisschen geärgert, weil ich habe es geschafft, eben auf den ersten dreien zu sein und ich finde das eine tolle Einrichtung. Wie geht's dir damit im Alltag? Sagen wir mit vielleicht Bekannten, aber einfach auch im Beruf. Du bist eben in dieser Bankenszene. Ich habe das ganz oft, dass mich Leute fragen, wirklich, wirklich oft, warum checken sie es nicht? Warum sehen sie es nicht? Weil gerade bei, keine Ahnung, bei Ökonomen, bei Politikern, Journalisten, immer die Frage, warum checken sie es nicht? Und man kann es Leuten, die sozusagen es auch nicht checken wollen oder sie es nicht sehen wollen, kann man es ja auch schlecht beibringen. Also, und du musst damit jeden Tag umgehen, mit diesem in dieser Fiat-Welt zu arbeiten auch. Wie läuft das?
Also tatsächlich ist das vielleicht die Frage, die mich am meisten umtreibt. Also wie bringt man es Leuten bei, die es scheinbar nicht verstehen, die halt wirklich Vollgas in dieser Fiat-Welt, in dieser Bankenwelt drin sind? Also ich komme ja aus der Regionalbankenwelt. Das heißt, wir haben in Deutschland ja über 1100 regionale Banken, also Sparkassen und Volksbanken, die ja so im Prinzip auch dezentral aufgestellt sind. Und ich komme selber von meiner regionalen Sparkasse praktisch ursprünglich, bin dann jetzt seit einigen Jahren tiefer in dem Thema drin. Wir haben immer den Überbegriff digitale Assets oder Digital Assets, so, weil halt nicht Bitcoin only, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber so ist es halt leider. Und es fällt brutal schwer mit, ich sag's mal, wenn man es negativ ausdrücken will, mit sehr alten, sehr weisen Männern zu sprechen, die halt vom Mindset her seit 30, 40 Jahren in dieser Fiat-Bankenwelt drin sind, die Nachteile von Fiat ja gar nicht sehen. Und ich glaube, da ist Bitcoin einfach schwer und komplex zu verstehen. Ich schätze mal, bei dir ging es ja auch nicht anders. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis man verstanden hat, was Bitcoin eigentlich für einen Vorteil bringen kann. Und von dem her, ich glaube, das ist so die Grundproblematik. Es braucht eine gewisse Zeit. Man muss offen dafür sein und das sind meistens Leute, die haben schon viel gesehen in den letzten Jahren. Die haben die Dotcom-Bubble mitgemacht, die haben die Finanzkrise, die Euro-Krise mitgemacht. Und deshalb, ich glaube, die haben viel kommen und gehen sehen. Was ich jetzt aber behaupten würde, und ich mache sehr, sehr viele Schulungen auch für Banker, die melden sich in den meisten Fällen eigenständig dort an, also sind grundsätzlich offen. Aber ab und an ist auch mal jemand dabei, der sich so mit dem Thema beschäftigen muss. Er will es nicht, aber muss es halt aufgrund seines Berufs als Innovationsmanager in der Bank oder was auch immer. Und man merkt, die Leute sind viel, viel offener als vor ein paar Jahren. Ich glaube nicht, dass sie mehr checken als vor ein paar Jahren, aber sie haben eins verstanden, Bitcoin ist da und es wird nicht mehr weggehen. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, glaube ich.
Das berühmte Zitat vom IWF, oder? And yet Bitcoin lives on. Und Bitcoin lebt einfach weiter. Es war bei mir auch so. Also ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe auch erst 2020, da hat es bei mir erst Klick gemacht tatsächlich, als es dann nochmal gekommen ist und es trotzdem auch noch den Corona-Crash überlebt hat. Ja? Und dann auch klar geworden ist, was man vielleicht hätte vorher wissen müssen, dass auf diesen Corona-Crash mit Geldflut geantwortet wird und Bitcoin extrem gut reagiert hat, von wegen, es ist kein Inflationsschutz. Wer das behauptet, der hat auch einfach nicht verstanden, was Inflation ist, sage ich mal. Man muss halt den Schutz kaufen, bevor die Inflation kommt. Also so viel muss man halt dann bereit sein zu tun. Was merkst du das an den Anmeldezahlen, an den Leuten, die auf dich zukommen, an den Fragen, die gestellt werden? Gibt es, weil zumindest, also ich sage jetzt mal, es braucht immer ein Einfalltor. So, es braucht irgendeinen Grund, dem aktuellen System ein kleines bisschen Misstrauen entgegenzubringen. Das kann sein Inflation, das kann sein der digitale Euro. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass durch den digitalen Euro die Banker sehr unnervös werden. Wie siehst du das?
Also ich glaube, Corona hat viel dazu beigetragen. Im privaten Umfeld merke ich, dass sich Leute überhaupt mit Geld beschäftigen. Also merke ich ganz extrem, sagen wir jetzt mal 25- bis 35-Jährige, die sich plötzlich um ihre Altersvorsorge sorgen, was sie davor nie getan haben, weil sie während Corona eben Zeit hatten plötzlich. Dann kommt natürlich dieses Spiel dazu, dass wir eben diese Geldmengenausweitung hatten und jeder gemerkt hat, irgendwas passt da nicht so ganz. Und das haben natürlich die Banker logischerweise auch gemerkt und der ein oder andere ist da eben auch schon sehr, sehr lange dabei und weiß von der Finanzkrise, oh, wenn richtig Geld gedruckt wird, dann gehen die Wertpapierkurse zum Beispiel hoch. Von dem her sind die jetzt nicht verwundert, dass Risk-on-Assets, Bitcoin ist natürlich ein Risk-on-Asset, zum Beispiel dann auch danach gut performt hat. Also ich glaube, diese Corona-Geschichte mit den Folgen der Fiskal- und vor allem der Geldpolitik hat eben dazu geführt, dass viele Leute, ich will jetzt nicht sagen umdenken, aber offener sind, weil sie merken, okay, irgendwas wird da wahrscheinlich schon dahinter sein. Und wenn du jetzt auf die Fragen generell anspielst, also zum einen, es sind aktuell mehr Anmeldungen, was für mich aber auch steht und fällt mit dem Kurs. Also je höher der Bitcoin-Kurs, desto größer das Interesse, weil eben deren Kunden, wenn das jetzt Anlageberater sind, was es meistens auch sind, deren Kunden fragen nach, was ist mit Bitcoin, was ist mit Krypto oder was auch immer, dann gibt es eben diese Schulung dazu und dann sagen sie, okay, ich muss mich da eigentlich mal informieren, dass ich so ein bisschen sprachfähig bin. Das ist eigentlich das Ziel dieser Schulung. Und das merkt man, je nachdem, wie hoch der Kurs steht, gibt es mehr Anmeldungen. Aber ich merke, die ersten Schulungen, die wir damals hatten, da war es eher so, der Geldwäschebeauftragte fragt, ja, wie kann man das eindämmen, wie kann man das verhindern, weil alles böse, nur Kriminelle. Das geht immer mehr in die Richtung, ja, was ist denn da mit diesem El Salvador, warum machen die das und warum ist jetzt da BlackRock dabei und wie läuft das eigentlich? Also da merkt man schon so ein bisschen, dass sich die Fragen da stark geändert haben.
BlackRock muss ja dann irgendwann doch irgendwo bei Bankern aufschlagen, oder? Das gibt's ja nicht, wenn du immer gehört hast, das ist jetzt ein Scam, das geht wieder weg, das ist ein Pyramidenspiel, Boils the Oceans, bla bla bla. Dass wenn dann ein Player wie BlackRock da einsteigt, dass irgendwo ein Glöckchen losgeht.
Also ich glaube nicht, dass das Glöckchen jetzt da wie wild losgeht. Vor allem, wie gesagt, ich komme aus dem Regionalbankenbereich, also die sind schon sehr weit weg von BlackRock, aber man merkt da schon die Leute, die mit Wertpapieren sich beschäftigen, die mit makroökonomischen Themen sich beschäftigen und es sind unterm Strich wenige, ich will jetzt nicht sagen eine Handvoll, aber das sind wenige, weil der klassische Bankangestellte, für den ist die Arbeit auf der Bank eine Arbeit, ein Job, wie für jeden anderen auch und der klassische Anlageberater, ja, der verkauft auch Wertpapiere als Beispiel, aber der macht da ja eigentlich eher eine Vorberatung, wo eine vorgefertigte Meinung aufgetischt wird. Also das, so viel selber können die ja gar nicht da mitmischen. Deshalb, es sind dann wirklich wenige in den einzelnen Banken, die wahrscheinlich da sehr tief drin sind, eher bei den Privatbanken vielleicht die Research-Abteilungen und Co. haben und ich glaube, bei denen ist natürlich BlackRock da schon ein heißes Thema gewesen oder der ETF generell. Und ich würde auch so weit gehen, ich glaube, in ein paar Jahren werden wir bei Bitcoin drüber sprechen. Es gab eine Zeit vorm ETF und eine Zeit nach dem ETF, weil ich glaube, der ETF war der Grundstein für alles, was da jetzt kommt in Richtung Mass Adoption.
Was sind da die Schritte, die du erwartest?
Also generell auf die Massenadaption gesehen, dazu brauchen wir die Banken, brauchen im Sinne von, damit es schneller geht. Also Bitcoin wird sich so oder so durchsetzen. Ich denke, da hast du genug Content dazu gemacht, brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Die Frage ist nur, wann es passiert. Wenn sich Bitcoin irgendwann durchsetzt, dann dauert das einfach seine Zeit. Dann weiß ich nicht, was in 10, 20 Jahren ist. Aber wenn die Banken dazu kommen und ich bin fest davon überzeugt und ich arbeite selber in dem Bereich oder arbeite aktiv dran, dass es schneller passiert, dass im Prinzip jeder Kunde, sagen wir mal Oma Erna, kann bei ihrer Hausbank, von mir aus in der Banking-App, auf der Webseite, im Online-Banking, kann sie eben neben einer Überweisung machen, auch Bitcoin kaufen. Dann ist das für mich ein massiver Treiber für die Massenadaption. Ich sage aber im Gegenzug auch immer, da kommt ganz viel dummes Geld in den Markt. Weil wenn dann in Deutschland in der Bild-Zeitung steht, ja, Bitcoin jetzt auf 100.000 als Beispiel, dann kaufen alle Leute wie blöd, ohne zu wissen, was Bitcoin ist. Wenn dann eine Schlagzeile kommt, oh, Bitcoin schlecht für die Umwelt, dann geht dieses Geld genauso schnell wieder raus. Aber jedes Mal, wenn die Leute drin sind, haben sie so ein bisschen Skin in the Game, wie es bei mir eben auch war. Und plötzlich lese ich die Nachrichten, was passiert bei Bitcoin, was ist dieses Halving, das neulich war. Und merkt dann der ein oder andere, ah, okay, da steckt doch mehr dahinter. Also wie in jedem Zyklus werden dann mehr Leute einfach drinbleiben am Ende, als eingangs dabei waren.
Das heißt, du glaubst, dass der ETF zwar einfach das Interesse verbreitert und dass es auch quasi die Kombination aus Wall Street und dann wirklich auch lokalen Banken in Deutschland quasi den Oma Erna den Zugang gibt, aber gleichzeitig, dass der Zyklus, so wie wir ihn kennen, deswegen sich nicht großartig verändert.
Also ich glaube, der Zyklus, dieser Vierjahreszyklus, der wird sich verändern. Weil die Wall Street einfach diese fetten Taschen mit sich bringt oder diese tiefen Taschen, wo ganz, ganz andere Gelder da sind. Und ich finde es auch extrem spannend dann zu sehen in den nächsten Monaten und Jahren, wie die Investoren, die in ETFs investiert sind, wie die sich eigentlich verhalten bei Kursschwankungen. Gehen die im Bullrun dann irgendwann raus, also cashen die ein bisschen aus. Ein Fondsmanager muss vielleicht rebalancen, das heißt, er hat zu viel Bitcoin dann plötzlich im Portfolio prozentual, weil es massiv gestiegen ist, muss dann ein bisschen rausgehen. Also ich glaube schon, dass wir andere Zyklen sehen werden. Ich vermute, die werden nicht diese klassischen 4 Jahre gehen, weil wenn es so weitergehen würde, könnte jeder Frontrun, wie du es vorher auch beschrieben hast, ich muss, bevor die Inflation kommt, das inflationsgeschützte Asset haben. Also ich glaube, da ändert sich dann schon einiges, weil Bitcoin, was jetzt aus der Investmentschiene gesehen, so aus diesen Kinderschuhen rausgeht, erwachsener wird und ganz andere Player mit ganz anderen Interessen oder Mindsets da entsprechend dann auch investieren werden.
Aber was glaubst du, dass passiert, dass wir einfach einen Sprung nach oben machen und dann oben bleiben? Weil ehrlich gesagt, ich glaube erst, dass der Vierjahreszyklus und das bisher gesehene Bild sich ändert, wenn ich es sehe. Was ich damit meine, ist, ich glaube, der vernünftigste Gedanke für die nächsten Monate ist, oder für die nächsten Jahre, für diesen Bullrun ist, dass es so weitergeht, wie wir es kennen, in meinen Augen. Weil wir brauchen ja alleine dafür, dass, sagen wir jetzt, damit Bitcoin auf eine 6-stellige Summe geht, vielleicht ein bisschen drüber, ja, Mark Walleck hat gesagt 180.000, Peter Kotosek sagt so um die 200.000. Mhm. Alleine dafür brauchen wir ja auch die ETFs. Also das geht ja auch nicht von alleine, da muss ja ordentlich Kohle reinkommen. Und jetzt wird aber schon geredet von irgendwie Million hier, Million da, und das ist dann für mich schon wieder die Übertreibung eigentlich.
Mhm. Also ich spreche nicht gerne über den Preis, weil er für mich auch relativ irrelevant ist. Also jeder, der in Bitcoin investiert ist oder wo Bitcoiner sowieso ist, wird sowieso nur auscashen, weil er sich irgendwas gönnen möchte. Und das ist auch völlig fein, aber ich werde nicht in Fiat zurückgehen. Also das sehe ich nicht. Ich bin auch niemand, der sagt, okay, wir gehen jetzt auf 500.000, jetzt nehme ich einen Teil raus, damit ich bei 200.000 wieder reingehen kann. Das ist Gambling, da sehe ich mich nicht, will ich nicht. Ich glaube, wir gehen aber trotzdem in diesem Bullrun über 200.000. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Und ich gebe dir recht, wir brauchen die ETFs. Vielleicht brauchen wir auch für solche Preise oder Kurse entsprechend die Banken oder mehr Banken, dass wirklich mehr Personen dort ganz einfach Bitcoin kaufen können, ohne zu überlegen, wo kaufe ich eigentlich Bitcoin? Oh, da war doch mal was mit FTX. Lieber lasse ich doch die Finger davon, weil ich nicht weiß, ist dieser Anbieter seriös? Das haben wir ja auch. Also ich glaube, das spielt eine Rolle. Aber die andere Seite darf man auch nicht vergessen, die Angebotsseite. Die Frage ist am Ende auch, wie viele Leute hodeln und was ist dein Preis? Wann wirst du ein bisschen was abstoßen, wenn keiner von uns verkauft? Dann reichen verhältnismäßig natürlich ein geringes Volumen, das so einen Short Squeeze auslöst.
Du redest nicht gerne über den Preis, hast aber eine ganze Folge zum Preis gemacht, oder wie?
Eine von vielen, ja.
Okay, ich bin ja auch einer von denen, die nicht gerne über den Preis reden, aber gleichzeitig ist es natürlich interessant. Und auch wenn du sagst, sozusagen, die Bitcoiner verkaufen ja nicht, aber es kommen ja jetzt eben noch neue dazu. Und es ist der erste Gedanke, ist natürlich schon, ich verkaufe da was. Ich glaube, dass das auch okay ist. Ich glaube, also so kommen viele rein, sage ich mal. Warum glaubst du, dass wir über 200.000 gehen?
Also ich habe in der Folge, und das ist dann eben mein Anspruch, dass ich nicht sage, okay, wir gehen auf den und den Kurs hoch.
Aber, auf dem Thumbnail kann ich es schon draufschreiben, oder?
Genau, und dann noch entsprechende Grimasse drauf machen.
Ja, da klicken sie
Leute. Das Schlimme ist, es passiert tatsächlich. Ja, also ja auch so. Bei der Folge war es so, ja.
Ist ja so. Ja. Das ist halt, also wenn ich den Preis auf dem Thumbnail schreibe, ist immer besser geklickt. Und wenn du sagst, wir gehen über 200.000, das interessiert dann die Leute und dann hören sie aber auch bei dem ganzen anderen Zeug zu, dass wir reden. Also das können wir ruhig machen. Aber erklär mir wieso, weil das müssen wir, sonst wäre es Clickbait. Du musst schon
auch
erklären.
Okay, wir müssen dann auch noch liefern. Also Ich habe versucht, so ein bisschen zu berechnen. Es ist ein Modell, es ist nicht komplett ausgereift, das sage ich da auch ganz klar natürlich in der Folge, aber für mich war einfach interessant und das ist dann so im Prinzip, was ich dann möchte, den Leuten ein besseres Verständnis mitzugeben, wie funktioniert das eigentlich auf einer Kryptobörse oder Bitcoin-Börse, völlig egal, wie kommt der Preis eigentlich zustande mit Angebot und Nachfrage. Ich habe da über Orderbücher gesprochen, was passiert, wenn dieses Orderbuch entsprechend leer ist, was ist, wenn ich eine große Summe als Bitcoin-ETF plötzlich eine große Summe Bitcoin kaufen muss, dann kaufe ich dieses Orderbuch leer und dann wird der Kurs immer teurer. Dann gibt es die Arbitragierer, die die Kurse ausgleichen. Also daran habe ich mich versucht zu orientieren und habe dann prozentual gesagt, okay, wenn der Kurs 10% steigt, dann geht immer ein kleiner Teil von den Hodlern im Prinzip raus und verkauft wieder ein bisschen. Und habe versucht, so ganz einfach salopp gesprochen zu berechnen, auf welchen Kurs wir gehen könnten, wenn so und so viel Geld entsprechend reinfließt in den Markt. Und dann bin ich irgendwo bei 220.000 gelandet, was ich auch Stand heute, wir sind jetzt gestern auf 70.000 wieder gewesen, US-Dollar, für durchaus realistisch halte.
Und wir reden da von US-Dollar bei den 220.000.
Ja, genau, weil man muss dazu sagen, also ich fühle mich nicht, als wären wir im Bullrun, also wir sind bei 70.000, kurz unter All-Time-High und also Retail merke ich gar nichts. Und wenn Retail auch noch kommt, dann fängt der Bullrun erst an und dann ist es mehr als realistisch. Die Frage ist, wie lange wir natürlich in diesen Höhen dann unterwegs sind.
Glaubst du, das ist die nächste Frage. Ist das für dich eher so das neue Level oder ist das so eine Übertreibung nach oben und dann gehen wir wieder 70, 80% oder auch 60% runter?
Also 70, 80 wäre jetzt ein bisschen viel wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, 70 war jetzt der letzte Bärenmarkt, davor war es 80, das heißt, nächstes Mal ist es 60, so das ist unsere.
Wenn man das so berechnen kann, weiß ich noch nicht.
Ja, kann man nicht. Sei es nicht Financial Advice hier natürlich, sondern es sind einfach nur zwei Dödel, die über Bitcoin reden.
Also ich halte es für realistisch, dass wir uns dann vielleicht sogar sechsstellig irgendwo einpendeln.
Ja.
Und wenn wir auf 80 fallen, ist für mich auch alles fein. Also wir werden, glaube ich, wegen der Beschreibung, die ich gerade hatte, viel dummes Geld sehen, das in den Markt kommt, weil es jetzt noch mehr Türen gibt, wie ich relativ einfach Bitcoin kaufen kann. Also im Vergleich zum Beginn des letzten Bullruns viel, viel einfacher. Und deshalb glaube ich, es fließt neues Geld von neuen Investoren, die vielleicht keine Ahnung haben, aber dieses Geld wird auch wieder rausfließen, wenn der Kurs mal 20% einkracht. Wenn, ich nehme immer dieses Beispiel, in der Bild-Zeitung steht, ja, Bitcoin boils the ocean. Oh Gott, das will ich ja nicht, das will ich nicht unterstützen, dann gehen die Leute wieder raus. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, aber unterm Strich, mir persönlich macht das nichts. Die Volatilität, die ist halt da, die wird von heute auf morgen auch nicht weggehen. Aber wie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich immer auf einem höheren Level dann irgendwie so ein bisschen einpendeln. Und es wird auch von diesen Menschen einen Teil geben, die dann vielleicht jetzt nicht sofort zum Hardcore-Bitcoin-Maxi mutieren, aber die sich eben tiefer mit der Materie auseinandersetzen.
War gestern erst wieder eine Recherche von einer britischen, glaube ich, Journalistin, die darüber gesprochen hat, wie in Europa eine Allianz aus unserem netten Herrn von der niederländischen Notenbank, der mit seinen Statistiken immer herumtut, als einzige Quelle für die Mainstream-Medien, eine Allianz aus, ich glaube, es war ein großes amerikanisches Fintech-Unternehmen dabei und ein paar Shitcoiner eben Propaganda gegen Bitcoin machen. Ich sage das jetzt deswegen, weil ich glaube ja nicht, dass Leute, die aus reinen Fiat-Gain-Gründen drinnen sind, aussteigen, wenn in der Bild-Zeitung steht, Bitcoin ist schlecht fürs Klima. Ich glaube, die steigen dann aus, wenn sie entweder glauben, sie haben genug verdient, das ist dann gut für sie, oder in Wahrheit das dumme Geld, das wirklich dumme Geld, verkauft am Tief nach dem Crash. Und das sage ich deswegen, weil ich war selber schon oft Teil dieses dummen Gelds. Ich weiß, wie sich das anfühlt.
Ja, würde ich auch mitgehen. Da ist definitiv auch viel dran. Also die Erfahrung zeigt halt, die ich so hatte, es ist alles sehr emotionsgetrieben, noch emotionsgetriebener als die Börse ohnehin schon ist, weil eben auch viele Leute im Bitcoin- oder Krypto-Space unterwegs sind, die nicht mal Wertpapiererfahrung haben, die noch viel emotionaler sind. Also je nachdem, in welche Richtung das Pendel gerade schwenkt, versuchen sie entsprechend mitzulaufen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwie versuchen, einen Dip zu kaufen an der Stelle. Was ich sehr spannend fand, den Punkt, den du gerade hattest, war dieser Forbes-Artikel wahrscheinlich. Da geht es um diese ESG-Daten auf Kryptowerte. Also die ESMA, die Europäische Behörde, die für sowas zuständig ist, die hat ein Paper Ende letzten Jahres, glaube ich, veröffentlicht, wo sie im Prinzip schon andeuten, und mit MiCA kommt es dann sehr, sehr wahrscheinlich auch, also mit der MiCA-Regulierung, dass wenn ich auf einer Kryptobörse unterwegs bin, dann muss die Kryptobörse mir irgendwelche ESG-Daten anzeigen, also irgendwelche Nachhaltigkeitsdaten. Und das ist völlig abstrus, was in diesem Paper der ESMA drinsteht. Da steht drin, dass ich als Exchange praktisch anzeigen muss, Wie viel Energie im CO2-Äquivalent verbraucht Bitcoin? Wie viel Wasser verbraucht Bitcoin? Wie viel Wasser, das nicht gefiltert wird, also wieder gereinigt wird, geht dann raus? Wie viel Elektroschrott habe ich? Es ist völlig abstrus, das weiß keiner, wie viel das ist.
Nein, also, was haben wir da? Das ist ein wichtiges Thema. Eine ganz, ganz katastrophale, unheilige Allianz aus Bürokraten auf EU-Ebene, Lobbyisten aus einerseits Fintech, aber vor allem eben Shitcoin-Bereich, die viel Geld haben, aber ihre Fälle in Amerika davonschwimmen sehen und sich jetzt auf Europa konzentrieren. Und die EZB und ihre Minions, die teilweise auch bei der EZB arbeiten, die dann irgendwelche Statistiken halb privat reproduzieren, so wie der Digiconomist, der dann als unabhängig dargestellt wird in den Medien, es aber nicht ist. Aber, und da kommen wir noch dazu, da natürlich auch ein Geschäft zieht, weil wenn jede einzelne Börse das angeben muss, dann musst du diese Daten irgendwo herbekommen und er erhebt die dann mit dem Elektroschrott, das ist nämlich der schöne Punkt, ja, weil das macht auch nur er, und verkauft die dann. So. Und das Ganze läuft schon darauf hinaus, und das muss man einfach benennen, Bitcoin schlecht zu machen und Bitcoin in irgendeiner Form zu behindern oder vielleicht sogar zu verhindern über diese taxonomischen Wege. Und das gibt es nur in der EU, soweit ich weiß. In Amerika wird das nicht einmal im Ansatz probiert. Und ich halte es für extrem bedenklich. Und ich sage das deswegen, weil wir können jetzt nichts dagegen tun. Aber ich weiß, dass uns schon auch Leute zuhören, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, auf regulatorischer Ebene, auf Regierungsebene, vielleicht auch auf Bankenebene. Und ich glaube, dass das ganz, ganz gefährlich ist, was da passiert, weil man sich einfach vor den Karren von Leuten spannen lässt, die nichts Gutes im Schilde führen. Und zwar weder mit Bitcoin noch mit Europa.
Was da dann auch spannend ist, das kam in diesem Artikel dann entsprechend raus, dass es eine Firma gibt, die diese Daten liefert, schon eine gewisse
Natürlich.
Zeit. Und das Witzige ist an der Stelle, dann gibt es, ich glaube, es war Polygon und Cardano als Beispiel, also ich verfolge das schon eine gewisse Zeit, die entsprechend wie eine Ratingagentur dann entsprechend den Daten liefern. Also dann geht das Krypto-Protokoll oder Netzwerk X hin und sagt, hey, liefert mir mal bitte die Daten für mich, ich bezahle euch ja dafür. Und dann wissen wir natürlich auch, was das Ergebnis ist. Dass das Ergebnis jetzt vielleicht ein bisschen geschönigt ist oder bestes Beispiel hier natürlich das Wort Greenwashing, weil die Daten dann sowieso am Ende ja auch nicht stimmen werden.
Und am Schluss haben wir dann in Europa, während Amerika sehr vernünftig reglementiert und Bitcoin zum einer Krypto-Commodity erklärt mit den ETFs und so weiter, geht bei uns diese Shitcoin-Bonanza weiter mit Rückendeckung aus Brüssel und noch dazu von der EZB, weil sie sich von Bitcoin so bedroht fühlen. Ist einfach traurig. Es ist einfach für den Standort ein weiterer Schlag in die Magengrube und ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen sollen, außer es aufzuzeigen, darüber zu reden. Es gibt die ESMA, es gibt verschiedene ESMA, die wie heißt die europäische EBA?
Die EBA, meinst du?
European Bitcoin Banking. Energy Association.
Das wäre die EBA. EBA, genau.
Ja. Vielleicht zurück zu den Banken. Ich meine, können die uns da helfen, das vernünftiger zu machen? Was mir vorher aufgefallen ist, dass du gesagt hast, die Banker beschäftigen sich mit all dem nicht. Ich glaube, dass das auch aus Bitcoin-Sicht ganz wichtig ist. Bei uns sozusagen in der Bitcoin-Bubble, wir beobachten, was machen die Notenbanken, was machen die Märkte, was macht die Geldpolitik. Ich glaube, und dann extrapoliert man das und denkt sich, naja, das machen die Banker auch die ganze Zeit. Aber da arbeiten, das machen vielleicht 5 von 100, oder? Die sich wirklich damit beschäftigen. Ja. Und der Rest macht andere Sachen.
Ja. Man muss halt bedenken, was für Leute arbeiten in der Bank. Und eine Regionalbank ist ja das beste Beispiel. Da haben sie 500 bis vielleicht 1000 Mitarbeiter bei klassischen Regionalbanken. Da sind die einen am Schalter, die einen sind in der Anlageberatung, die anderen machen Kreditnachbearbeitung, die anderen sitzen im Zahlungsverkehr. Also es gibt immer noch händische Überweisungen zum Beispiel, wo geprüft wird, hat der Nico wieder seine Sauklaue, was hat er da drauf geschrieben? Also es gibt ganz viele Leute, die vielleicht auch gar keine Bankausbildung haben, aber in der Bank arbeiten, die, sag ich jetzt mal, Verwaltungsaufgaben ausführen. Und das wird oft so, ja, Banker, der muss das ja wissen. Nee, das wissen die nicht. Also es ist auch interessant, was teilweise in diesen Schulungen für Fragen kommen. Also wie kommt der Bitcoin-Preis zustande? Weil die Leute zum Beispiel nicht wissen, wie ein Orderbuch funktioniert. Deshalb versuche ich sowas immer wieder aufzugreifen und den Bankern vielleicht manchmal, aber hauptsächlich eigentlich den Bitcoinern auch zu erklären. Ob die Banken jetzt generell bei diesem Problem, das du gerade beschrieben hast, der Regulatorik helfen können, das weiß ich nicht. Also die Banken sind ja so ein bisschen regulatorisch sowieso sehr, sehr gestriezt von dem auch, was aus Europa kommt, müssen da brutal große Aufwände reinstecken. die schlucken das halt irgendwie. Ich meine, sie profitieren natürlich auch von den Zinsen, die jetzt wahrscheinlich bald wieder fallen werden, beziehungsweise gerade profitiert man natürlich davon, dass man 4% Zins bekommt und nur 0,1% weitergibt. Auch ganz interessantes Geschäftsmodell. Also ich glaube, wirklich helfen werden die Banken an der Stelle nicht. Die werden das Spiel mitspielen, weil sie es in Anführungszeichen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich gegen das so stark auflehnen werden.
Dann weiß ich auch nicht, was wir tun sollen. Ich sehe das mit großer Sorge wirklich, weil es geht ja nicht nur darum, dafür zu kämpfen, dass ich jetzt mit meiner Krypto-Coin auch darf, sondern da wird aktiv Bitcoin bekämpft. Da wird aktiv gegen Bitcoin gearbeitet, auf einer regulatorischen EU, auf einer Taxonomie-Ebene versucht, über diesen ganzen Energieding Bitcoin irgendwie zu beschädigen. Allerdings können die ja sowieso nur in Europa beschädigen. Das bedeutet, Bitcoin ist ein globales Phänomen. Das bedeutet, dass wenn sie es nicht schaffen, Bitcoin umzubringen, und das wird ihnen nicht gelingen. Ich meine, schauen wir uns doch an, die Artikel, du hast die sicher auch gelesen von unseren Freunden Binzeil und Scharf in der EZB, oder? Das waren ja verzweifelte Versuche, irgendwie an irgendjemanden noch das, auch die ETFs noch zu verhindern. Und das ist ihnen auch nicht gelungen.
Also ich glaube tatsächlich, mit der Zeit wird es der Markt regeln. Die Frage ist, wie lange es dauert. Für Europa extrem schlecht natürlich, weil wir die ganze Zeit nicht mitspielen oder uns selber im Weg stehen. Also mit Mika haben wir jetzt ein einheitliches Framework in Europa, was ich persönlich sehr begrüße. Kann man sich jetzt über Einzelheiten in Mika dann immer streiten, aber ich kann eben dann als Firma, wenn man jetzt zum Beispiel eine österreichische Firma nimmt, die kann eben mit der Mika-Lizenz nach Deutschland gehen, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Aber ich glaube tatsächlich, durch diese aktuell zumindest freundliche Regulierung oder die nicht so strenge, sage ich jetzt mal, in Amerika, läuft uns Amerika da natürlich ein Stück weit davon, ist jetzt aber nichts, was wir nicht in anderen Bereichen auch schon gesehen hätten in der Vergangenheit.
Ja, klar. Aber es ist natürlich, vielleicht wird Amerika es so vernünftig regeln, dass wir dem nachziehen müssen. Das ist sozusagen insofern, weil du sagst, der Markt regelt. Also es hat schon sehr viel mit staatlicher Macht zu tun und so weiter. Also ultimativ, ich sage jetzt mal ein Extrembeispiel. Wir haben auch 1916 gewusst, dass der Sozialismus nicht funktionieren wird. Sie haben es trotzdem fast 100 Jahre lang versucht, mit extrem katastrophalen Folgen für Millionen von Menschen. Und zu wissen, dass es nicht funktionieren kann, hat denen auch nicht geholfen.
Also mit der Markt regelt, meinte ich vielleicht auch so ein Stück weit, wenn Amerika uns da davonläuft, wird der Druck dieser ganzen Kryptoindustrie, nenne ich es jetzt mal, auf die EU-Regulierung hoffentlich dann auch irgendwann so groß, dass man sagt, okay, wir weichen da vielleicht sowieso ab. Ich bin jetzt nicht so der Amerika-Experte, aber in den USA merkt man ja auch, dass dieses ESG-Thema immer irrelevanter wird. Sind noch Vollgas auf diesem Thema und ich hoffe, dass wir dann vielleicht ein paar Jahren da auch wieder ein bisschen zurückfahren.
Aber es ist ja der Druck der Kryptoindustrie, der jetzt die negative Auswirkung in Europa bringt.
Das ist tatsächlich die Problematik, weil natürlich alle anderen Krypto-Projekte sagen, ja gut, je mehr ESG wir machen, desto grüner stehen wir da im Vergleich zu Bitcoin, weil sie natürlich da besser abschneiden. Was da ja auch interessant ist, man spricht immer nur über das E, also immer nur über Umwelt, aber S und G, sozialer Bereich, gesellschaftlicher Bereich, der für Bitcoin ja viel, viel positiver ist, über den spricht keiner, weil man ihn nicht bewerten kann. Also ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Ich habe jetzt leider keine Lösung dafür, wie wir da dagegen ankämpfen können, außer darauf aufmerksam zu machen.
Also mein ganz konkretes Problem, und das ist ja nicht nur Bitcoin, wir reden ja hier auch über den digitalen Euro, wir reden über Chat-Kontrolle und andere Überwachungsmaßnahmen. Also solange ich all diese negativen Trends in Europa sehe, kann man A, sie thematisieren, B, die Frage stellen, was kann man dagegen tun, und C, muss man irgendwann eine Konsequenz ziehen und abhauen. Darum geht's. Und ich glaube, dass das bei Bitcoin ein großes Thema ist und dass wir da auch sozusagen eine Art, ich sage jetzt mal, Avantgarde fast schon sind, aber nicht in einem Sinne, dass wir irgendwie besser sind als jemand, sondern dass wir einfach ein bisschen weiter sind mit unseren Gedanken. Aber ich finde es einfach wahnsinnig schade. Wir hätten in Europa so ein tolles Potenzial und es wird einfach kaputt gemacht.
Mir persönlich kamen jetzt noch nicht die Gedanken wirklich aus Europa wegzuziehen, weil ich einfach sehr verankert bin bei mir zu Hause, Freunde, Familie und so weiter. Also ich habe auch noch Freunde außerhalb der Bitcoin-Community. Von dem her bin ich...
Nehmen die noch ab, wenn du anrufst?
Man schreibt ja heutzutage eher.
Du bist ja noch jung, habe ich vergessen.
Also im Prinzip, ich bin sehr verwurzelt. Ich will hier nicht weg. Also ich will jetzt auch nicht sagen, in meinem Fall Deutschland, will ich jetzt auch nicht einfach aufgeben, weil Freunde, Familie, die werden nicht einfach ihre Tasche packen und irgendwo hin mitziehen, sondern die wollen dort auch bleiben, weil sie da entsprechend halt auch verwurzelt sind. Und ich hätte schon gern, dass es Freunden und Familie auch in Zukunft gut geht. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn das bei uns hier in Europa der Fall wäre.
Und wir haben ja in Deutschland, Österreich, die Schweiz ist mal wieder außen vor, weil die haben sozusagen die Vorteile, aber nicht die Probleme. Wir haben ja eine starke Community. Wir haben ja die Leute, die auch logisch erklären können, was die Vorteile von Bitcoin sind, was Bitcoin bringt, auch im Vergleich mit dem ganzen Krypto-Schmonzens. Ja? Wir müssen das nur auf die Straße bringen, von denen wir auch genügend haben.
Ja, die Straßen werden ja staatlich gebaut, deshalb haben wir da ausreichend. Ja, bin ich bei dir. Also, aber auch da, glaube ich, haben wir, dann nehme ich jetzt uns beide einfach mit rein, in Summe einen sehr guten Job gemacht. Also wieder dieses Beispiel Zitadelle 2021. Da gab es 2-3 Podcasts vielleicht auf Deutsch. Und die Wochen, Monate danach ist diese ganze Meetup-Kultur so richtig entstanden, so aus dem Boden gesprießt. Und plötzlich gab es hier und da neue Podcasts, YouTuber oder was auch immer. Also dieser Education-Part ist massiv besser geworden. Und auch da hoffe ich, dass mit jedem Bullrun-Zyklus, egal ob jetzt diese 4 Jahre sind, kürzer oder länger, dass da immer mehr kommt. Weil wenn jetzt heute jemand neu zu Bitcoin kommt, wenn der irgendwo in meinem Umfeld ist, dann wird der Kumpel sagen, ja, quatsch mal mit dem, der kennt sich aus. Also zum einen, dass einfach jeder Bitcoiner in seiner Firma, Familie jetzt als Bitcoiner bekannt ist, weil es nichts ist, für was man sich schämen müsste. Und wenn ich Bitcoin google, lande ich eben bei einem Video von dir, beim Blocktrainer, bei 21, wo auch immer. Und da kriege ich eben guten Content, dass es Bitcoin-only-Content ist. Und ich lande nicht bei irgendwelchen, ja, Bitcoinern, Pseudo-Bitcoinern, die dann irgendwie aber auch noch eigene Projekte da promoten wollen.
Krypto-Fuzis.
Das war jetzt ein Wording, genau. Ich wollte nämlich keinen Namen nennen.
Wir nennen keine Namen, aber wir wissen alle, von wem die Rede ist. Ja. Ist ein großes Problem. Es gibt die immer noch.
Aber wenn man die Klickzahlen vergleicht, also im Verhältnis, früher waren diese Bitcoin-Only-Leute waren viel, viel schwächer. Und da habe ich das Gefühl, die werden in Summe einfach doch deutlich stärker und rutschen in den Suchmaschinen oder in den Algorithmen dann auch immer weiter nach oben. Und dann wird es halt einfacher. Also ich wollte vor 4, 5 Jahren oder eben 2014 damals, ich hätte mich nicht hingesetzt, irgendwelche englischen Blogartikel damals zu lesen. Wenn ich jetzt an meine Eltern denke, die würden das heute noch nicht tun, weil sie einfach nicht gut Englisch können. Ich glaube, deutscher Content ist deshalb auch extrem wichtig für die deutschsprachige Community.
Ich mache es auch wahnsinnig gerne und ich muss mich auch entschuldigen. Ich bekomme viel Feedback, dass ich zu viele englische Wörter verwende. Es liegt einfach daran, dass sie so in meinem Kopf sind und dann fluschen sie raus und dann ist es schwer, sie wieder reinzubekommen, so quasi. Dann muss man sie übersetzen. Ja. Ich hoffe, dass das was bringt. Ich glaube, dass die Information ist, glaube ich, fast schon unterschätzt noch in der Bitcoin-Community, die Bedeutung tatsächlich von weil ja Bitcoin nicht nur als Thema wichtig ist, sondern auch den Blick auf die Welt komplett verändert. Das heißt, das war von Anfang an auch mein Plan hier, dass ich sage, zuerst erklären wir der Welt Bitcoin und dann erklären wir den Bitcoinern die Welt so ein bisschen. Ja, also dass wir auch, und das machen wir ja auch, über verschiedene Themen reden. Du machst es bei dir im Podcast. Seit wann hast du eigentlich angefangen?
Nach der Zitadelle.
Ah, cool.
Also auch da, wir haben nach der Zitadelle mit den Meetups bei uns in der Region angefangen. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der ein großes Mitteilungsbedürfnis hat und irgendwann hatte Freunde, Familie, die wollten nicht mehr zuhören, habe ich dann gemerkt und das Mitteilungsbedürfnis war nach wie vor so groß und ich dachte, niemand spricht da so ein bisschen über diese mit der Bankenbrille drauf und dann habe ich das, ich glaube September 21 damals angefangen.
Und weil du bist auch wirklich, das muss man wirklich sagen, du bist der Einzige, der mir einfällt und ich beobachte natürlich das alles immer durch diese Medienbrille, du bist der Einzige, der wirklich auch dieses tiefe Wissen über das Bankensystem, über das die Geldpolitik generell mitbringt, der uns erklärt, wie funktioniert das mit dem, keine Ahnung, Quantitative Easing, hier, da, ja, das ist ja alles wahnsinnig kompliziert, beziehungsweise es ist absichtlich kompliziert gemacht, ja. Deswegen kann ich nur empfehlen, da auch da wirklich reinzuhören, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, vom Lodi, den Sound Money Bitcoin Podcast, das ist auch in der Bitcoin-Szene, in der Bitcoin-Medienszene einzigartig. Merkst du, dass da auch andere Leute aus der Finanzbranche mithören, dass du, bekommst du da Feedback? Weil es eine Sache, zu einer Schulung zu gehen und eine andere Sache, sich ein paar Folgen bei dir reinzuziehen.
Also natürlich nutze ich meinen Podcast ähnlich, wie du es jetzt gerade natürlich auch gemacht hast, ihn zu bewerben, beispielsweise nach Schulungen nochmal zu sagen, hey, wollt ihr euch tiefer damit beschäftigen, hört da und da rein, hier gibt es die Einstiegsfolge oder was auch immer. Ich würde vermuten, wissen tue ich es natürlich nicht, ich würde vermuten, der Großteil der Hörer sind tatsächlich Bitcoiner. Ich bekomme aber immer wieder Feedback von Bankern, die sich mit Bitcoin beschäftigen, die mich dann schon kennen über den Podcast als Beispiel. Also das merke ich das zum Beispiel, genau, wenn ich auf Meetups oder Konferenzen sind, die meisten von denen sind aber schon Bitcoiner oder der ein oder andere, habe ich jetzt auch schon gehört, wollten sich mit dem Thema auseinandersetzen, hören halt Podcasts und landen dann irgendwann logischerweise bei mir, weil halt diese Themen nur dort besprochen werden teilweise. Aber ich würde sagen, die Masse der Leute sind schon Bitcoiner, die halt zusätzlich sich diesen Content reinziehen, um die Welt besser zu verstehen, so ein bisschen, um in dem Wording zu bleiben. Aber ich glaube, so die klassischen Banker, die müssten ja aktiv dann danach suchen und das tun sie, glaube ich zumindest nicht. Merke ich zumindest nicht an den Hörerzahlen.
Also was du halt machst, ist, du machst konkrete Folgen zu einer Fragestellung oft und die dann sind dann auch nicht zu lang. Und ich glaube, dass das sozusagen zum Einstieg auch ganz gut ist oder besser ist, weil man bekommt das bei einem langen Podcast und ich freue mich über jeden, der natürlich zuhört und ich mache das wahnsinnig gerne und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir von einem Thema zum anderen springen können, aber es ist natürlich für Neueinsteiger, glaube ich, nicht das Ideale. Ja. Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Walleck bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der In Gold We Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Marc uns mit dem Bitcoin-Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Egal ob im Wohn- oder im Schlafzimmer, egal ob im Büro oder in der Industriehalle. Eine Bitcoin-Heizung, die zahlt sich immer aus und 21 Energy hat jetzt die allerneuesten Geräte für euch. Für zu Hause oder für die Industrie. Der Oven Pro zum Beispiel, kleiner als je zuvor, effizienter als je zuvor, die neueste Bitcoin-Mining-Technik verbaut und dabei flüsterleise. Geht auf 21energy.com und seht euch die Produkte an. Mit Was Bitcoin bringt, in einem Wort, gibt es 5% Rabatt. Und das gilt auch, wenn man einfach nur einen Miner kaufen möchte, denn auch die hat 21 Energy im Programm. 21energy.com und auf der Website gibt es auch einen neuen Rechner für deine Heizkosten. Gut, wichtig ist für mich wirklich diese Frage, wie geht es weiter in Bitcoin Deutschland, Bitcoin Österreich, Bitcoin Schweiz? Wir haben da nämlich wirklich eine Power und ich will ja auch nicht weg. Ich sage nur, ich habe eine Verantwortung meiner Familie gegenüber, rechtzeitig weg zu sein, wenn es wirklich übel wird. Ja? Aber ich will auch nicht weg. Was machen wir? Wie kriegen wir das wieder in die richtige Richtung aus, mit und dank Bitcoin? Ist es wirklich nur das Vernetzen, das Reden? Was ist es?
Also ich glaube, das Vernetzen, das Reden ja, aber nicht nur innerhalb der Bubble. Also es bringt natürlich verhältnismäßig wenig. Wenn wir jetzt nachher zum Meetup gehen, dann sind da die 21 Leute da und mit denen quatschen wir untereinander und nächste Woche treffen wir uns wieder. Es muss aus dieser Bubble rauswachsen. Also wir müssen mit Leuten sprechen außerhalb der Bubble. Als Beispiel war es bei mir eben so, ich, wie gesagt, sehr großes Mitteilungsbedürfnis, ich konnte das nicht zurückhalten irgendwann. Ich musste mich darüber unterhalten, nicht nur nach Feierabend, sondern auch während der Arbeitszeit und habe natürlich bei mir in der Bank damals jeden drauf angesprochen. Und dann hatte man relativ schnell so diesen Stempel, ja, dieser Kryptotyp, weil der Unterschied von Bitcoin und Krypto wusste eh keiner. Oder wissen sie bis heute nicht wahrscheinlich. Ist mir auch egal, solange sie auf mich zukommen, kann ich das ja dann ein bisschen zurechtbiegen. Und tatsächlich war es damals so, dass ich mit diesem Thema aufkam und dann ging der Kurs 2021 natürlich ein bisschen hoch, ist intern so ein bisschen die Nachfrage gestiegen, weil die Kunden gefragt haben. Wir hatten kein Angebot, gibt es bis heute noch nicht in dem Bereich. Aber dann kam die Frage, wer kennt sich da eigentlich aus? Und wenn dann tiefergehende Fragen kamen, auch von internen Kollegen, die halt was verstehen wollten, sind sie bei mir gelandet. Und ich glaube, das ist was, wo jeder so ein bisschen was dazu beitragen kann. Ich verpflichte niemanden dazu, muss jeder natürlich selber wissen. Aber wenn man was machen möchte, sich selber so ein bisschen in Anführungszeichen zu platzieren, was für einen selber natürlich auch so ein bisschen Expertenstatus bringen kann. Also bei mir war es damals so, als ich dann von dieser Bank praktisch weg bin, war klar, jetzt geht dieses ganze Wissen in diesem Bereich gerade plötzlich. Ich habe da zwar sehr viel Schulungen gemacht, aber wissen wir selber von irgendwie einer 90-Minuten-Schulung, unterm Strich bleibt da nicht ganz so viel hängen. Also ich glaube, jeder selber kann sich da selber als Experte so ein bisschen in der eigenen Firma oder wo auch immer im Freundeskreis platzieren, was einen selber beruflich vielleicht auch weiterbringen kann. Und Bitcoin treibt es weiter nach vorne, weil man jemand eben intern hat, den man fragen kann und der das dann in eine gewisse Richtung lenken kann.
Weil Deutschland ist doch das perfekte Bitcoin-Land, oder? Es ist irgendwie technisch, ingenieursmäßig, es hat was mit Sparen zu tun, jetzt kommst du noch dazu.
Es ist schwäbisch.
Es ist schwäbisch noch dazu. Es ist, die Deutschen hassen Inflation, mögen hartes Geld.
Ist das so? Ja. Denkt man so über die Deutschen? Ich habe nicht das Gefühl, dass der Großteil der Menschen verstanden hat, was eigentlich die 10% Inflation vor kurzem bedeutet haben.
Ich glaube, dass die Menschen es deswegen nicht verstanden haben, weil es noch zu kurz andauert. Aber es, also, weil sie sich, es ist noch gar nicht angekommen, das will ich damit sagen. Also es würde erst, naja, oh ja, langsam, nicht?
Also angekommen ist es schon, aber die Leute, denen geht es noch nicht schlecht genug,
genau.
Um es mal so auszudrücken, damit sie sich jetzt fragen, warum ist es eigentlich so?
Nein. Und ich glaube, das passiert auch erst in 10, 15 Jahren. So weit sind wir noch nicht. So weit ist Argentinien nach 30 Jahren und irgendwie 4 Hyperinflationen. Ja? Wobei es natürlich jetzt schneller gehen kann durch die Information, Internet, Bitcoin und so, bringt die Information schneller. Also können wir nicht genau sagen. Aber es kommt schon an. Es ist ja auch eine Kombination. Also ich sag mal, wenn du jetzt morgen auf YouTube gehst und du machst ein Video über irgendwie Habeck, Wärmepumpe, Deutschland ist am Ende, sind sofort 500.000 Klicks. Easy. Also das ist schon...
Hängt vom Thumbnail ab,
aber so, das ist schon, ich sage immer, ein bisschen im Scherz, aber halt nur halb im Scherz, so der Untergang Deutschlands ist schon ein eigenes YouTube-Genre inzwischen. Also damit kannst du schon mit, und ich meine, ich will ja positiv bleiben, ich will keine Panik machen, ich will das alles nicht, aber viele räumen damit ab. Und das muss ja irgendwo herkommen, diese unzufriedene
Grundstimmung. Es gibt eine Nachfrage danach. Ja, also ich glaube, das merkt man auch. Und klar, Bitcoiner sind da anfällig dafür, sage ich jetzt mal, beziehungsweise, dass solche Menschen, die einfach merken, irgendwas stimmt nicht im System, die sind so ein bisschen auf Fehlersuche, dass die am Ende teilweise bei Bitcoin landen. Deshalb sind wir in der Bitcoin-Community, glaube ich, auch eine Gruppe, wo viele Leute drin sind, die einfach grundsätzlich auch kritisch sind bei vielen Dingen, die für sowas affiner sind. Ja, also das deckt sich teilweise, glaube ich, dann auch sehr stark.
Kann Bitcoin Deutschland noch retten?
Ich glaube, das ist eine sehr große Frage. Und auf die nächsten Jahre gesehen würde ich jetzt behaupten, auch wenn wir hier positiv bleiben wollen, Bitcoin gegenüber, glaube ich, dass der Einfluss von Bitcoin bei weitem noch nicht groß genug ist, um da eine große Wende einzuleiten.
Aber jetzt mal, um es jetzt mal wieder zurück auf die Schiene zu bringen, zu sagen, okay, Bitcoin Einfallstor Nummer 1 ist Investment und Preis. Und ich glaube schon, dass wenn wir extrapolieren, den Erfolg von Bitcoin in Deutschland auch in dieser Community, auf dieser gesellschaftlichen Ebene, wenn wir sagen, okay, da kommen jetzt nochmal 2-3 Mal so viele Leute dazu in den nächsten 2 Jahren, dann kann das doch auch irgendwo eine positive Kraft der Veränderung und auch der Politik werden. Weil wir haben ja gesehen, die Deutschen langsam wachen sie auf im Sinne von, was das Geld betrifft, nicht? Ich sehe Finanzfluss und ETFs als einen dieser ersten Schritte.
Was auch massiv in Corona nochmal durch die Decke ging, weil die Leute Zeit hatten.
Genau. Und Bitcoin ist quasi die Lösung, Bitcoin fixes this, aber das ist halt noch nicht so weit bekannt, wobei viele überspringen jetzt schon ETFs und gehen direkt zu Bitcoin. Das muss doch, also den Trend, der wird weitergehen. Das heißt, da wird es einen positiven Zuwachs geben, das kann gar nicht anders sein.
Also ich denke auch, ich meine, man muss in Deutschland natürlich sagen, wir haben aktuell einen Kanzler, der, ich glaube 2019 war es, hat er diesen berühmten Satz da, ich will es jetzt nicht zitieren, weil ich bekomme es wahrscheinlich nicht zusammen, aber im Prinzip hat er gesagt, er hat sein Geld auf dem Sparbuch und im Girokonto liegen, da bekommt er keinen Zins, wo ich denke, okay, das ist jetzt vielleicht nicht zielführend. Wir haben in Deutschland, mein letzter Stand war 18% Quote im Wertpapierbereich. Das heißt, 18% der Deutschen halten irgendeine Form von Wertpapieren, Anleihen, Aktien, ETFs, was auch immer. Und die letzten Studien, die gemacht wurden, sagen so zwischen 12% und 13% der Deutschen haben im letzten Jahr Kryptowährungen gekauft, verkauft. Also wichtig, nicht Bitcoin, sondern ein bisschen größer gefasst. Wobei von diesen wiederum in der Regel 90% Bitcoin auch hatten. Also eigentlich geht es hier hauptsächlich um Bitcoin. Wenn man jetzt mal diese zwei Zahlen aneinander legt und sagt, okay, nimm mal die niedrigere, 12% der Deutschen haben Bitcoin gehabt, gekauft, gehalten, was auch immer, und 18% haben Wertpapiere. Das sind nur 6% Unterschied. wenn ich jetzt über meine Hausbank ein Angebot an Bitcoin hätte, diese Zahl würde so, so schnell die 18% überholen. Also das ist schon Wahnsinn. Und dann haben wir natürlich einen gewissen Effekt. Nur weil da jetzt Leute 100 Euro rein investieren und Bitcoin kaufen, haben sie es noch lange nicht verstanden. Führt es jetzt nicht zu irgendeinem großen Umbruch. Aber ich glaube, so Step by Step kann da schon was passieren. Und von den politischen Auswirkungen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, für mich ist Bitcoin vor allem so ein bisschen der Ausgleich gegenüber der Geldpolitik. Wenn es Bitcoin schafft, und davon bin ich überzeugt, deshalb bin ich Bitcoiner geworden, dass diese Geldpolitik einfach negativ ist, das Fiat-Geldsystem negativ ist, negative Folgen und Konsequenzen hat. Wenn wir ein hartes Asset wie Bitcoin eben haben, das irgendwann auf einem Level spielt, dass, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, wir plötzlich wieder billiges Geld sehen, wie wir es in irgendwelchen Krisen hatten, wie wir es bald wahrscheinlich wieder sehen werden.
Während wir sitzen.
Noch sehen wir es an der Geldpolitik nicht so extrem.
Schau dir mal die Geldmenge in China an. Das ist ja eine globale Geschichte. Das schwappt ja hin und her.
Wir sehen auch in Amerika, nur weil die Zinsen hoch sind, kommen trotzdem dann über den Staat wieder Geld in den Markt. Aber wenn wir wirklich sehen...
Fiscal Dominance.
Wenn wir wirklich sehen, dass im Prinzip die Geldpolitik aber und auch die Fiskalpolitik, also der Staat, auf Bitcoin reagieren müssen, weil plötzlich, wenn sie zu viel Geld raushauen, plötzlich der Bitcoin-Kurs steigt, dann wird das diese Geldpolitik regulieren. Und wenn Bitcoin das schafft, dann hat Bitcoin so unfassbar viel erreicht. Also ob es dann noch Payment wird oder sowas, ist mir böse gesagt alles egal, weil wenn wir das schaffen, hat Bitcoin so unfassbar viel erreicht.
Das ist auch mein Argument, dass ich sage, es profitieren dann auch die Leute von Bitcoin, die noch gar kein Bitcoin besitzen. Ja. Und da bin ich vollkommen bei dir. Bitcoin quasi als Gegenstück, als Ausgleich, Yin und Yang, ja, wäre, und ich glaube, daher kommt auch dieser diffuse Widerstand gegen Bitcoin, diese Angst vor Bitcoin, dass du das, was du eigentlich bisher getan hast, nicht mehr machen kannst.
Weil die Folgen plötzlich ersichtlich werden. Also ich senke heute einfach die Zinsen als Beispiel in der Geldpolitik. Ich nehme heute einfach Schulden auf. Spielt keine Rolle, ob wir die Schulden jemals zurückbezahlen. Aber mit Bitcoin als Gegenstück würde das so viel verändern in der Welt, dass plötzlich offensichtlich wäre, was die Politik vielleicht falsch gemacht hat, was vielleicht die Notenbanker falsch gemacht haben. Und heute läuft das Spiel halt einfach weiter und die Blase wird immer größer. Aber solange es nicht in meiner Amtszeit passiert, kann es mir ja egal sein.
Man merkt es eben auch bei den Bitcoinern. Also was ich auch angefangen mit der Zitadelle und durch die Arbeit im Podcast einfach merke, ist, was ich so toll finde, ist, dass du wirklich auch eine persönliche Änderung merkst. Also ich komme ja noch aus einer Welt, weiß nicht, wie alt bist du, Lodi?
33.
Okay, du bist noch relativ jung. Ich komme ja einfach aus der alten Welt, ich kann mich noch erinnern an die Zeit ohne Internet und ohne Handy und als im Büro noch geraucht wurde und das ist so die Welt, in der heute noch viele feststecken, in der es wird gejammert, aber es gibt eigentlich keinerlei Hoffnung, dass irgendwas sich verändert. Und dass man selbst die Veränderung sein, weiß nicht, wer hat das gesagt, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, irgendein wichtiges Zitat ist das. Das ist nur so, das wird immer so vorher sich hergeschoben, das habe ich nie in der Praxis gesehen, aber bei Bitcoin sehe ich es in der Praxis. Und das macht mich so wahnsinnig optimistisch und bullisch, weil das ist das, was du sehen möchtest. Und das ist, glaube ich, das, was viele ablehnen bei Bitcoin, ist, die einfach das nicht wollen, dass Leute auch Eigenverantwortung übernehmen. Mhm. Das muss alles ausgelagert bleiben. Ja, und du hast recht, in Wahrheit, solange Bitcoin als globales Phänomen bestehen bleibt, kann sich dem eh keiner entziehen. Das ist vielleicht die optimistische Antwort, aber das ist halt wirklich, auch das braucht viel kreatives Denken, sage ich mal. Mhm.
Und ob wir in Europa dann hinten dran sind oder führend sind, das wird sich zeigen. Wahrscheinlich sind wir eher ein bisschen hinten dran aufgrund diesem regulatorischen Thema, das wir gerade hatten. Aber prinzipiell werden auch wir das Thema nicht stoppen können. Und irgendwann müssen auch wir mitspielen, sonst sind wir abgeschrieben.
Aber mein Punkt ist eben, dass Deutschland in meinen Augen die Bitcoin-Nation Nummer 1 wäre. Du hast nämlich, warum haben die Deutschen keine Wertpapiere? Es gibt natürlich praktische Gründe, Dotcom-Bubble und Telekom und der ganze Blödsinn. Aber der Hauptgrund ist in meinen Augen, dass die Deutschen konditioniert sind auf eine harte Währung, in der man sparen kann. Und das ist für die der Normalzustand so. Du kannst das Geld noch auf die Seite legen und weiterarbeiten gehen und wieder Geld auf die Seite legen und so. Und das hat bis heute, auch die Österreicher haben das bis heute nicht aufgegeben. Und das ist der Hauptgrund, warum sie sich nicht dem Risiko der Aktienmärkte ausliefern wollen. Und warum Bitcoin hier auf so fruchtbaren Boden fällt.
Da würde ich jetzt aber auch sagen, dass gerade so die junge Generation, Teenager, Anfang 20-Jährige, dass die es entsprechend anders sehen, weil die eben die letzten Jahre gesehen haben, es gibt eine Inflation. Die haben jetzt vielleicht noch nicht ultra viel zum Wegsparen, da ist die Inflation noch nicht ganz so tragisch. Die merken aber jetzt, sie kommen auf den Arbeitsmarkt, ich verdiene 1.500 Euro netto, ja, da kann ich mir ja nirgends eine Wohnung kaufen oder irgendwas. Warum sind die Immobilienpreise so gestiegen? Also ich glaube, viele Jüngere, zumindest wenn ich mit ihnen spreche, die sind neugieriger, sie sind generell einfach auch weltoffener, sowieso offener für digitale Dinge. Also da ist Gold kein Thema für die meisten. Mhm. Von dem her kommt man gleich zu Bitcoin. Sie sind durch Social Media, durch YouTube und Co., das ist ihre Wissensquelle, landen dann eben auch bei solchen Inhalten. Also ich glaube, junge Menschen sind sehr, sehr offen dafür. Und das ist ein anderer, weiterer Aspekt, der stark für Bitcoin spricht, dass die Bitcoin-Dominanz, davon möchte ich jetzt noch nicht sprechen, aber dass entsprechend dominanter oder relevanter wird, dass die junge Generation irgendwann ja auch erbt. Das heißt, die Leute werden immer jünger und wo geht dieses Geld dann hin? Immobilie kann sich ein junger Mensch heute nicht mehr leisten, zumindest nicht in Ballungszentren, also wird investiert. Du hast gesagt, ETFs werden häufig übersprungen, dann ist Bitcoin bei vielen eben ein Thema. Und ich glaube, vor allem diese junge Generation, die wissen, dass etwas Digitales einen Wert auch hat und so spielt das eine vielleicht dann auch zum anderen.
Natürlich, das ist, sind die Menschen, die, es gibt ja heute quasi so Menschen im Erwachsenenalter, fast Erwachsenenalter, die kennen nichts anderes, also die kennen eine Welt ohne Bitcoin gar nicht. Mhm. Und was man halt schon sieht, ist, dass diese digitale Kluft, die da ist zwischen den Generationen, ich bin jetzt 41, ich stehe genau zwischen den Generationen. Ich stehe genau zwischen den 50 plus, für die das Digitale bis heute im Großen und Ganzen immer noch, wie jetzt Angela Merkel gesagt, Neuland ist. Mhm. Ja? Und ich sage jetzt mal denen, die unter 30 sind, für die es natürlich ist. Und ich bin da genau dazwischen. Und du bist da knapp am Rand sozusagen. Aber ich glaube,
ich gehöre zu dir, Nico.
Ja. Also ich kann das, weil du sagst YouTube, ich meine, ich verwende natürlich auch digitale, also YouTube ist für mich die beste Informationsquelle überhaupt, aber ich habe noch gelernt.
Nach Twitter.
Naja, Twitter versuche ich zu vermeiden, aber du hast recht, Twitter ist, wenn es um aktuelle Dinge geht, noch immer das Beste. Aber ich habe noch gelernt, so in der Journalismusschule habe ich noch gelernt, so Wikipedia ist keine Quelle.
Und das kenne ich auch noch aus meinen Schulzeiten, darf man nicht für Zitate oder irgendwas verwenden. Ja.
Und das hat sich auch ganz, ganz schnell geändert. Das hat sich ganz, ganz schnell geändert. Aber bei Wikipedia gab es eben nur einen Brockhaus, den du irgendwie wegräumen musstest. Und Bitcoin versuchte ja was ganz anderes. Die versuchen ja wirklich, die Notenbanken anzugehen. Und das ist ja die wichtigste und größte und absurdeste Macht in der Welt. Ja, das ist quasi der Death Star von Star Wars.
Die Änderungen, die Bitcoin da herbeiführen würde oder wahrscheinlich wird, wenn man uns fragt, die sind schon gravierend und die sehen oder wissen wir noch gar nicht so richtig. Wir können das gar nicht vorhersehen, was da alles für Änderungen kommen würden. Deshalb bin ich tatsächlich auch froh, dass es Step by Step funktioniert. Weil wenn es irgendwann ganz, ganz schnell geht, ich kann die Auswirkungen mir wirklich heute nicht ausmalen so richtig.
Also ist Bitcoin, du hast gesagt, Bitcoin wird sich sowieso durchsetzen. Glaubst du das wirklich?
Ja. Also es gibt natürlich eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass aus irgendeinem Grund was passiert, was wir alle heute noch nicht erahnen. Aber für mich, ich finde manchmal, mir fehlt vielleicht dann die Fantasie, warum Bitcoin noch scheitern könnte. Aber mit jedem Tag oder mit jedem Mal, wo ich drüber nachdenke, halte ich es für wahrscheinlicher, dass sich Bitcoin durchsetzen wird. Ich kann dir nicht sagen, als was es am Ende sich durchsetzen wird. Als erstes auf jeden Fall als dieses harte Geld, vielleicht auch im Bereich Zahlungsverkehr. Ob ich das alles noch erlebe, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie der Zeithorizont ist, aber für mich gibt es kein Szenario, wo Bitcoin weniger relevant in Zukunft sein wird, als es heute ist.
Also ich frage dich nicht, was es bedeutet, weil du hast gerade gesagt, du weißt nicht, dass was es sich durchsetzen wird. Aber warum wird es sich durchsetzen?
Also man könnte jetzt sagen, okay, es gibt Angriffe auf Bitcoin, weil Notenbanken, Staaten versuchen, es kaputt zu kriegen. Ich bin auch der Meinung, ich will jetzt nicht dieses ESG-Thema nochmal aufmachen, aber dieses Thema Klima und Co. wird wahrscheinlich in den deutschen Medien die nächsten Jahre noch mehr gespielt werden, vielleicht auch in den deutschsprachigen Medien. Und da wird Bitcoin nicht gut wegkommen. Und ich glaube nicht, dass wir eine große Schmutzkampagne heute schon gesehen haben. Es gab was mit Greenpeace und hier und da. Aber ich glaube, wenn Staaten wirklich Bitcoin kaputt machen wollen, dann werden wir ein ganz neues Level noch sehen irgendwann. Da muss Bitcoin noch einmal drüber. Aber ich glaube, wir sind schon viel zu weit gelaufen. Und auch da, sobald es einmal bei jeder Hausbank zur Verfügung steht, da kriegt man es nicht einfach wieder raus. Also ich glaube, jeder Schritt, der heute passiert und der ETF-Thematik war für mich einfach ein sehr, sehr großer Schritt in diese Richtung. Bitcoin etabliert sich immer mehr, wird in der Gesellschaft, wird gesellschaftsfähiger, so kann man es vielleicht sagen. Also das legitimiert Bitcoin ja auch, wenn seriöse Unternehmen plötzlich irgendwas mit Bitcoin machen. Und das hatten wir vor ein paar Jahren eben noch nicht so in dieser Form. Und deshalb glaube ich einfach, es geht immer mehr in diese Richtung. Es geht in Wellen, es geht mal schneller, mal geht es wieder langsamer. Aber für mich geht es immer weiter in diese Richtung. Und wie sollte ich Bitcoin dort als hartes Geld noch aufhalten? Weil ich habe Fiat-Geld, das gedruckt werden muss. Also brauche ich dir nicht erzählen. Ja. Wir rennen von einer Krise in die andere, eigentlich sind wir im Dauerkrisenmodus. Als nächstes kommt jetzt erstmal diese Thematik, dass wir eine Schuldenkrise haben. Keine Ahnung, vielleicht platzt in China jetzt irgendwann doch mal die Immobilienblase. Irgendeinen Auslöser wird es geben. Die US-Regionalbanken sind auch noch nicht überm Damm, weil da die Gewerbeimmobilien unter Wasser sind. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, die die nächste Krise anheizen werden und dann wird entsprechend wieder in den Gelddruckmodus geschalten und zwar im großen Stil. Und dann werden wir uns noch mehr verschulden und diese Entwicklung wird nicht aufhören. Bitcoin hat die gegengesetzte Entwicklung und wird deshalb zwangsläufig von der anderen noch profitieren. Und deshalb fehlt mir, wie gesagt, vielleicht die Fantasie. Es gibt sicherlich vielleicht die eine oder andere Variante noch, wo Bitcoin scheitern könnte. Aber diese Entwicklung lässt sich meiner Meinung nach nicht aufhalten.
Du hast doch vorher erzählt, nicht die jungen Leute wollen Bitcoin. Und das ist, kann ja auch einer der Gründe sein, oder das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum ein Fiat-seriöses Unternehmen wie BlackRock jetzt, weil ich wollte ja kurz reinhaken, weil du gesagt hast, es machen jetzt auch seriöse Unternehmen Bitcoin. Es gibt natürlich viele seriöse Unternehmen, die schon seit Jahren mit Bitcoin zu tun haben. Aber die wollen natürlich auch dieses Geschäft der Jungen. Ich glaube, es gibt die Boomer werden den Millennials 70 Billionen Dollar vererben, wenn sie sterben, so in den nächsten 30 Jahren. Also das ist schon verdammt viel Geld, das da potenziell da reingeht. Und wie du richtig sagst, es ist halt, als ich angefangen habe, mich mit dem Geldsystem zu beschäftigen, war Bitcoin für mich kein Thema. Es gab Bitcoin schon, aber ich habe Bitcoin nicht ernst genommen als Lösung. Wenn man sich das in Ruhe überlegt, wenn man das Problem Fiat Money ernst nimmt, ist es irgendwie illogisch, dass der Markt und die Technologie, dass der Markt eine Technologie findet, um das zu lösen. Weißt du? Das ist quasi für mich ist es eine Antwort des Marktes, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer an Gold geglaubt oder zu lange an Gold geglaubt. Und bis ich verstanden habe, dass Gold auch keine Lösung ist, sondern nur eine andere Spielvariante eigentlich von unserem Geldsystem, also man kann das nicht anders ausdrücken, aber also unser globales Zentralbanken-Fiat-Money-Geldsystem ist so ein dermaßen epochaler Murks, ja, dass es mir wirklich physische Schmerzen verursacht, fast schon, wenn ich dran denke, dass ein großer Teil der Menschen das als das Nonplusultra sieht. Und das war aber immer schon so, das war schon vor Bitcoin so. Ich habe nur nicht dran geglaubt, dass wir das da jemals rauskommen werden und vielleicht kommen wir mit Bitcoin raus.
Also mir fällt keine andere Lösung Stand heute ein. Also wenn es mit Bitcoin nicht klappt, dann wird es noch eine Weile so weiterlaufen wahrscheinlich, weil dann wird es irgendwann einen Cut geben, aber dann geht das gleiche System wieder von vorne los.
Ja, finanzielle Repression, dann werden ein paar Nuller gestrichen.
Ja.
Und
ja, zwangsläufig, weil irgendwie muss es ja weitergehen, irgendwie wird es immer weitergehen. Und also es gibt Bitcoin, es gibt Gold. Du hast selber schon gesagt, Gold ist definitiv nicht die Lösung. War bis dato aber vielleicht die beste Lösung, bevor wir Bitcoin hatten oder Bitcoin eine gewisse Zeit lief, eine gewisse Größe hatte, eine gewisse Sicherheit hatte und Dezentralität. Aber wenn es Bitcoin nicht schaffen sollte, dann wird das noch sehr lange so weiterlaufen, weil Stand jetzt wüsste ich nicht, was auf Platz 2 da irgendwie auch eine relevante Position einnehmen könnte.
Deswegen mache ich diesen Podcast. Ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin unsere beste Chance ist, auch unsere Freiheit zu verteidigen, die wirklich unter Beschuss steht. Deswegen bin ich so persönlich beleidigt bei diesen ganzen Krypto-Lobby-Firmen in Europa und diesen ganzen dummen Regulierungen und dem ganzen Schwachsinn mit dem Stromverbrauch und diesen Sachen, weil sie einfach sind für mich freiheitsfeindliche Vorstöße, die versuchen quasi den Geist wieder in die Flasche zu stopfen. Er ist Gott sei Dank heraus. Lodi, und natürlich, weil du auch gesagt hast, du weißt nicht, ob du das noch erlebst, das bedeutet ja, dass dieses Bitcoin aufklären und über Bitcoin sprechen und das, was wir heute tun, dass das auch in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten noch eine enorme Bedeutung haben wird, weil einfach ein derartiges Phänomen verursacht offenbar auch enorme Bedarf nach Information und Aufklärung.
Auf jeden Fall. Also Nico, du solltest noch ein paar Jährchen weitermachen.
Du auch. Haben wir uns gegenseitig genug auf die Schulter geklopft?
Ja, aber ich glaube, also auch der Bedarf wird, wie du es gesagt hast, wird immer größer werden, weil es immer mehr Leute gibt und die Leute sich auch in Zukunft nicht mehr mit einer Schulung eine Stunde, ein Video eine Stunde zufrieden geben, weil sie eben tiefer rein wollen oder vielleicht auch müssen. Ich merke es zum Beispiel auch bei Studenten, dass dieses Thema Bitcoin oder Proof of Work zum Beispiel im ein oder anderen Studiengang jetzt einfach mittlerweile eine Rolle spielt. Also die Leute müssen sich damit beschäftigen, egal ob es junge Leute sind oder ob beruflich plötzlich das Thema aufkommt, was machen wir eigentlich mit dem Vermögen, das wir irgendwo an der Seitenlinie haben, wir haben Inflation und dann kommt halt vielleicht das Thema auf, ja okay, wir müssen uns mal Bitcoin anschauen. Was ist mit dem Thema eigentlich? Also ich glaube, Education wird die nächsten Jahre noch relevanter werden, weil Bitcoin eben so ein unfassbar komplexes Thema ist, so viele Abhängigkeiten hat, man es mit so verschiedenen Brillen auch betrachten kann und es unfassbar spannend einfach auch ist, zu sehen, wie reagiert Bitcoin auf gewisse Themen. Von dem her, Education wird nach wie vor sehr, sehr relevant sein oder noch relevanter werden wahrscheinlich.
Informationsfreiheit geht Hand in Hand damit. Also das ist ja auch das, was mich so wahnsinnig, ich glaube, dass zum Beispiel von Seiten der klassischen Medien und auch der Politik einfach den Menschen viel zu wenig zugetraut wurde. Und dass jetzt wir draufkommen, dass die Menschen schon in der Lage sind, viel mehr Informationen zu verarbeiten und auch sich ihr eigenes Bild zu machen. Das hat natürlich Auswüchse, sage ich mal, in, wie wir schon erwähnt haben, dann wie auf YouTube, wenn du besonders viel Angst verbreitest, das gibt's auch, ja. Aber es gibt ja auch Versuche seitens der Politik, da sind wir wieder bei der EU, irgendwelche Inhalte dann löschen zu lassen, Wahrheitsministerien, die irgendwie unter Anführungszeichen die Demokratie gefährden. Also das nimmt schon wieder DDR-Ausmaße an, die mich wieder wütend machen. Sage ich jetzt nur, damit ich es loswerde. Aber eigentlich wollten wir optimistisch sein. Bitcoin fixes wird auch das fixen. Bitcoin wird auch vielleicht Bitcoin wird sicher sogar dafür sorgen, dass wir auch die freie Information, die das Internet gebracht hat, absichern. Von Nostra reden wir jetzt noch gar nicht. Lodi, danke, dass du da warst und für dieses spannende Gespräch. Schick die Leute mal auf deine Kanäle, zu deinem Podcast, zu deinem Twitter, wo auch immer man dich finden kann.
Wir verlinken am besten alles in den Shownotes. Man findet mich auf Twitter unter 18, also 18 Lodi. Ansonsten bin ich eigentlich überall unterwegs mit meinem Podcast, also Audio only, deshalb jetzt stand heute nicht auf YouTube.
Kommt das noch? Wann kommt Lodi auf YouTube?
Ich mit dir hoffentlich bald, aber ich finde aktuell nicht die Zeit dazu. Neben Beruf, Eventplanungen, Events besuchen, Vorträge halten. Ich habe es irgendwann mal noch vor, aber noch scheue ich so ein bisschen den Aufwand. Deshalb Audio only, Spotify, Fountain, keine Ahnung, wo die Leute alles hören. Kriegen sie natürlich da die volle Dröhnung einmal die Woche ab. Und ansonsten freue ich mich immer über Feedback, wenn es die Leute schreiben oder natürlich dann auch auf Konferenzen, Meetups, wo sie sich so rumtreiben.
An dieser Stelle gehen ganz liebe Grüße raus an die mehr als 12% von euch, die den Audio-Podcast über Fountain hören. Das finde ich absolut großartig, das zu sehen in meiner Statistik. Meine Statistik ist grundsätzlich ein bisschen weird, weil ich habe fast doppelt so viel auf Apple wie auf Spotify, was ich bis heute nicht verstehe, okay. Aber whatever. Es läuft und ich wünsche euch alles Liebe. Danke, dass du da warst. Lodi, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch bei deinen nächsten Tagen hier in Österreich.
Vielen Dank, Nico. Ciao.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.